Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagsvormittagversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche zusammengekommen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Samstagvormittagsversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen zu sein und begrüßen auch alle Mitglieder und Freunde in aller Welt, die diese Konferenz irgendwo mitverfolgen, herzlich. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die während der gesamten Konferenz anwesend sind. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist vergangenen Montag Schwester Barbara Bowen Ballard gestorben, die Frau von Präsident M. Russell Ballard, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel. Schwester Ballard war ihr Leben lang eine Säule der Kraft und der Güte und sie hat ihren Mann über viele Jahre hinweg in seinen Aufgaben enorm unterstützt. Wir möchten der Familie Ballard und allen, die Schwester Ballard vermissen, unser herzliches Beileid ausdrücken. Angesichts der ungewöhnlich hohen Anzahl an Naturkatastrophen, die in den letzten Monaten so viele Menschen auf der Welt heimgesucht haben, möchten wir den davon Betroffenen unser aufrichtiges Mitgefühl bekunden und uns bei allen bedanken, die in so einer schrecklichen Lage helfen. Den Feuerwehrleuten, Rettungsmannschaften, freiwilligen Helfern und allen anderen, die sich immer wieder solcher schwieriger Situationen annehmen. Wir sind froh, dass wir uns als Kirche an den Hilfsmaßnahmen beteiligen können und beten für die Sicherheit und den Frieden aller, die so ein tragisches Ereignis ereilt hat. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Brian Mathias und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Herr und Gott der Himmelsheere eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Der Morgen naht. Danach spricht Elder Craig A. Carden von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Ich höre mit dem Herzen zu.
Himmlischer Vater, wir neigen unser Haupt vor dir mit demütigem Herzen und drücken unsere Liebe für dich aus, besonders für die große Segnung, deinen Sohn Jesus Christus zu haben und sein Sühnopfer. Und auch für Präsident Nelson und die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel. Und wir beten für sie und unterstützen sie, wie sie dein Reich aufbauen. Wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir hier an dieser Generalkonferenz teilnehmen können, in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage, um deinen Willen für uns und die Heiligen zu empfangen. Wir beten dafür, dass wir deinen Geist haben können, um deinen Willen zu verstehen und was die Propheten uns sagen werden. Dass wir dein Wort empfangen mit Freude, mit Glauben und dem Wunsch, dir zu folgen. Wir bitten für die Menschen aller Nationen auf dieser Erde, dass sie sich für das Rechtschaffene entscheiden und dass sie gesegnet werden in ihren Herausforderungen. Dass das Wort Gottes durch die ganze Welt hindurchziehen kann. Dass alle Familien in der Welt gesegnet werden können durch die Segnung des Evangeliums und das ewige Leben erhalten können. Für diese Dinge beten wir demütig und für alle die, die an dieser Versammlung teilnehmen, dass alles nach deinem Willen geschehen mag. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir haben nun den Vorzug, von unserem lieben Propheten, Präsident Russell M. Nelson, zu hören. Ihm folgt Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel. Danach hören wir von Bruder M. Joseph Brough, dem zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer. Im Anschluss spricht Elder Stephen R. Bangerter von den 70ern zu uns.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben uns sehr darauf gefreut, uns bei der Herbstgeneralkonferenz der Kirche wieder mit Ihnen zu versammeln. Wir heißen jeden von Ihnen herzlich willkommen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns durch Ihre Gebete stützen. Wir können spüren, was durch Sie bewirkt wird. Vielen Dank. Wir sind dankbar, dass Sie sich so sehr bemühen, dem Rat, der bei der Generalkonferenz vor 6 Monaten erteilt wurde, zu folgen. Pfahlpräsidentschaften in aller Welt haben sich um die nötige Offenbarung zur Umstrukturierung der ältesten Kollegien bemüht. Die Männer in diesen Kollegien und unseren engagierten Schwestern in der FHV nehmen sich eifrig unserer Brüder und Schwestern auf eine höhere, heiligere Weise an. Ihre Güte und ihre außerordentlichen Bemühungen, die Liebe des Erretters in ihre Familie, zu ihren Mitmenschen und Freunden zu tragen und ihnen zu dienen, wie er es tun würde, inspiriert uns. Seit der Frühjahrskonferenz sind meine Frau und ich mit Mitgliedern auf 4 Kontinenten und auf den Inseln des Meeres zusammengekommen. Von Jerusalem bis Harare, von Winnipeg bis Bangkok haben wir ihren großen Glauben und ihr festes Zeugnis gesehen. Wir sind hocherfreut, dass so viele unserer Jugendlichen sich dem Jugendbataillon des Herrn angeschlossen haben und bei der Sammlung des zerstreuten Israel mithelfen wollen. Wir danken euch. Kommt weiterhin meiner Aufforderungen aus der Andacht der Jugendlichen aller Welt nach. Damit setzt ihr den Maßstab, nach dem wir uns alle richten müssen. Ihr Jugendlichen bewirkt wahrlich Großes. In den letzten Jahren haben wir in den präsidierenden Räten der Kirche mit einer grundlegenden Frage gerungen. Wie können wir das Evangelium in seiner einfachen Reinheit und die Verordnungen mit ihrer ewigen Tragweite allen Kindern Gottes bringen? Als Heilige der letzten Tage sind wir es gewohnt, Kirche als etwas zu betrachten, was in unseren Gemeindehäusern stattfindet und von dem, was zu Hause geschieht, unterstützt wird. Dieses Muster muss angepasst werden. Es ist an der Zeit für eine auf das Zuhause ausgerichtete Kirche, die von dem, was in den Gemeinden, Gebäuden unserer Zweige, Gemeinden und Pfähle geschieht, unterstützt wird. Die Kirche verbreitet sich immer weiter in aller Welt und viele Mitglieder leben an Orten, wo es keine Gemeindehäuser gibt und in absehbarer Zukunft womöglich auch keine geben wird. Ich erinnere mich an eine Familie, die sich aufgrund solcher Umstände sonntags in ihrem Zuhause versammeln musste. Ich fragte die Mutter, ob sie gerne bei sich zu Hause zur Kirche gehe. Sie antwortete, aber ja doch. Mein Mann verwendet jetzt zu Hause eine bessere Ausdrucksweise, weil er weiß, dass er hier jeden Sonntag das Abendmahl segnet. Schon lange geht es der Kirche darum, alle Mitglieder dabei zu unterstützen, ihren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an sein Sühnopfer zu vergrößern und mit Gott Bündnisse einzugehen und zu halten, sowie ihre Familie zu stärken und aneinander zu siegeln. Dies ist in unserer heutigen komplexen Welt nicht einfach. Die Angriffe des Widersachers auf den Glauben sowie auf uns und unsere Familien nehmen exponentiell zu. Für unser geistiges Überleben brauchen wir Gegenstrategien und müssen die Initiative ergreifen. Daher wollen wir nun organisatorische Anpassungen vornehmen, die unsere Mitglieder und deren Familien noch mehr stärken. Seit vielen Jahren haben Führer der Kirche an einem ganzheitlichen Lehrplan gearbeitet. Mit diesen sollen die Familien und alle Mitglieder durch einen auf das Zuhause ausgerichteten und von der Kirche unterstützten Plan, wie die Lehre gelernt und der Glaube und größere persönliche Gottesverehrung gestärkt werden. Unsere Bestrebungen der vergangenen Jahre, den Sabbat zu heiligen, ihn zu einer Wonne und zu einem persönlichen Zeichen gegenüber Gott für unsere Liebe zu ihm zu machen, werden durch die Anpassung, die wir nun vornehmen, noch verstärkt. Heute Vormittag geben wir ein neues Gleichgewicht und eine neue Verbindung zwischen dem Evangeliumsunterricht zu Hause und dem in der Kirche bekannt. Jeder von uns ist selbst für sein geistiges Wachstum verantwortlich. Und aus den Heiligen Schriften wird klar, dass in erster Linie den Eltern die Aufgabe zukommt, ihren Kindern die Lehre zu vermitteln. Die Kirche hat die Aufgabe, jedes Mitglied bei dem gottgegebenen Ziel zu unterstützen, sein Evangeliumswissen zu vergrößern. Elder Quentin L. Cook erklärt Ihnen jetzt diese wichtigen Anpassungen. Alle Mitglieder des Rates der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel stehen in Einigkeit hinter dieser Botschaft. Wir bestätigen dankbar, dass die Entwicklung der Vorhaben und Vorgehensweise, die Elder Cook vorstellt, mit Inspiration vom Herrn erfolgt ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche, die er durch Prophezeiung und durch Offenbarung an seine demütige Diener führt. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wie Präsident Russell M. Nelson gerade so schön und einleuchtend dargelegt hat, haben die Führer der Kirche lange an einem auf das Zuhause ausgerichteten und von der Kirche unterstützten Plan gearbeitet, wie die Lehre gelernt, der Glaube gestärkt und die und größere persönliche Gottesverehrung gefördert wird. Präsident Nelson hat dann eine Anpassung bekannt gegeben, mit der ein neues Gleichgewicht zwischen dem Evangeliumsunterricht zu Hause und dem in der Kirche erreicht werden soll. Damit diese Ziele, so wie sie von Präsident Nelson und unter seiner Leitung beschrieben wurden, und einer Entscheidung des Rates der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel entsprechen, erreicht werden, wird der Ablauf der Versammlung am Sonntag ab Januar 2019 folgendermaßen abgewandelt. Die Versammlung der Kirche am Sonntag werden jeden Sonntag aus einer 60-minütigen Abendmahlsversammlung bestehen, in der der Erretter, das Abendmahl als heilige Handlung und geistige Botschaften im Mittelpunkt stehen. Wenn es für die Mitglieder Zeit ist, in ihre Klassen zu gehen, nehmen sie an einem 50-minütigen Unterricht teil, der jeden Sonntag wechselt. Die Sonntagsschule wird am ersten und am dritten Sonntag abgehalten. Die Versammlung der Priestertumskollegien, der Frauenhilfsvereinigung und der jungen Damen werden am zweiten und am vierten Sonntag abgehalten. Die Versammlungen am fünften Sonntag werden unter der Leitung des Bischofs gestaltet. Die Primarvereinigung kommt wöchentlich während desselben 50-minütigen Zeitraums zusammen. Dabei gibt es eine Zeit für Gesang und Unterricht. Was den Ablauf der Versammlung am Sonntag betrifft, waren sich die höchsten Führer der Kirche seit vielen Jahren bewusst, dass 3 Stunden Versammlungszeit in der Kirche am Sonntag für einige unserer wertvollen Mitglieder problematisch sein können. Das trifft insbesondere auf Eltern kleiner Kinder, PV-Kinder, Mitglieder im fortgeschrittenen Alter, Neubekehrte und andere zu. Diese Anpassung beinhaltet jedoch weitaus mehr als lediglich eine Verkürzung der Zeit, die man sonntags im Gemeindehaus verbringt. Präsident Nelson hat dankbar anerkannt, wie viel erreicht wird, weil sie früheren Aufforderungen so gewissenhaft nachkommen. Er und alle Führer der Kirche möchten durch ein ausgewogenes Bestreben, das auf das Zuhause ausgerichtet ist und von der Kirche unterstützt wird, den Eltern, Kindern, Jugendlichen, Alleinstehenden, im Alter Fortgeschrittenen und denjenigen, die von den Missionaren unterwiesen werden, mehr Freude durch das Evangelium bringen. Zu den Absichten und Segnungen, die mit dieser Anpassung und anderen Änderungen aus jüngerer Vergangenheit verbunden sind, zählen unter anderem diese: die Bekehrung zum Vater im Himmel und zum Herrn Jesus Christus vertiefen und den Glauben an sie stärken. Jedes Mitglied und die Familien durch einen auf das Zuhause ausgerichteten, von der Kirche unterstützten Lehrplan, der dazu beiträgt, dass man das Evangelium mit Freude lebt, stärken. Den Sabbat heilig halten und dabei das Abendmahl als heilige Handlung herausstellen. Allen Kindern des himmlischen Vaters auf beiden Seiten des Schleiers durch Missionsarbeit und dadurch, dass sie die heiligen Handlungen, Bündnis und Segnung des Tempels empfangen, helfen. Dieser Versammlungsplan für den Sonntag räumt mehr Zeit dafür ein, am Sonntag oder zu anderen Zeiten, die man für sich allein oder als Familie auswählt, einen Familienabend durchzuführen oder zu Hause das Evangelium zu studieren. Ein Abend, an dem die Familie gemeinsam etwas unternimmt, kann am Montag oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Zu diesem Zweck halten die Führungsbeamten den Montagabend bitte auch weiterhin frei von Versammlungen und Aktivitäten in der Kirche. Die Zeit, die man allein oder als Familie beim Familienabend, mit dem Evangeliumsstudium oder mit Unternehmungen verbringt, kann jedoch abhängig von der eigenen Situation geplant werden. Das Evangeliumsstudium zu Hause und mit der Familie und allein wird durch einen einheitlichen Lehrplan und den neuen Leitfaden "Komm und folge mir nach" für den Einzelnen und die Familie, der auf die Themen in der Sonntagsschule und in der Primarvereinigung abgestimmt ist, aufgewertet. Ab Januar beschäftigen sich die Jugend- und Erwachsenenklassen der Kirche in Sonntagsschule und Primarvereinigung mit dem Neuen Testament. Der neue, für das Studium zu Hause bestimmte Leitfaden "Komm und folge mir nach" für den Einzelnen und die Familie, in dem ebenfalls das Neue Testament behandelt wird, soll den Mitgliedern helfen, zu Hause das Evangelium zu lernen. Darin wird erklärt, dieses Material richtet sich an jeden Einzelnen und jeder Familie in der Kirche. Es soll uns dabei helfen, das Evangelium besser zu lernen, ob allein oder mit der Familie. Die Konzepte in diesem neuen Hilfsmittel sind entsprechend einem wöchentlichen Leseplan angeordnet. Die neuen Lektionen aus dem Leitfaden "Komm und folge mir nach" für die Primarvereinigung, die in der Kirche durchgenommen werden, folgen demselben Wochenplan. Der Sonntagsschulunterricht der Erwachsenen und Jugendlichen am ersten und dritten Sonntag wird ebenfalls auf den neuen, für die Verwendung zu Hause bestimmten Leitfaden "Komm und folge mir nach" abgestimmt. Am zweiten und am vierten Sonntag beschäftigen sich die Erwachsenen der Priestertumsversammlung und in der Frauenhilfsvereinigung weiterhin mit den Aussagen von Führern der Kirche, wobei die aktuellen Botschaften neuzeitlicher Propheten hervorgehoben werden. Die jungen Damen und die jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen, beschäftigen sich an diesen Sonntagen mit Evangeliumsthemen. Der neue Leitfaden für das Studium zu Hause bietet Anregungen für das Schriftstudium in der Familie und für den Familienabend. Die Konzepte für die einzelnen Wochen enthalten nützliche Anregungen für das Studium und Aktivitäten für den Einzelnen und die Familie. Im Leitfaden "Komm und folge mir nach" für den Einzelnen und die Familie gibt es auch viele Abbildungen, die das Lernen des Einzelnen und der Familie bereichern, vor allem für Kinder. Bis Dezember dieses Jahres erhalten alle Haushalte diesen neuen Leitfaden. Seit seiner ersten Ansprache an die Mitglieder der Kirche im Januar hat uns Präsident Nelson immer wieder ermahnt und uns auf das zweite Kommen Jesu Christi vorbereiten, indem wir den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg beschreiten. Die Zustände in der Welt erfordern immer mehr, dass die Bekehrung des Einzelnen vertieft und der Glaube an den Vater im Himmel und an Jesus Christus und dessen Sühnopfer gestärkt werden. Der Herr hat uns Zeile und Zeile auf die schweren Zeiten vorbereitet, vor denen wir jetzt stehen. In den letzten Jahren hat der Herr uns so geleitet, dass wir miteinander verknüpfte Kernanliegen angegangen sind, unter anderem die Sabbatheiligung und das Abendmahl als heilige Handlung. Beides wurde in den vergangenen 3 Jahren wieder hervorgehoben. Unter der Leitung des Bischofs konzentrieren sich gestärkte Ältestenkolleginnen und Frauenhilfsvereinigungen auf den Zweck der Kirche und darauf, den Mitgliedern zu helfen, heilige Bündnisse zu schließen und zu halten. Die Betreuung der Mitglieder in einer höheren und heiligeren Weise wird freudig umgesetzt. Mit dem Ende bereits am Anfang vor Augen, werden die Tempelbündnisse und die Familienforschung ein zielgerichteter Bestandteil des durch Bündnisse vorgezeichneten Wegs. Die heute Vormittag bekannt gegebene Anpassung ist noch ein weiteres Beispiel für auf die Herausforderung unserer Zeit abgestimmte Führung. Der althergebrachte Lehrplan der Kirche hat den Kirchenbesuch am Sonntag in den Vordergrund gestellt. Wir wissen, dass unsere Erfahrung in der Kirche am Sonntag besser ist, wenn wir den Unterricht verbessern und die Unterrichtsteilnehmer geistig besser vorbereitet sind. Wir können uns glücklich schätzen, dass im kirchlichen Rahmen oftmals der Geist die Bekehrung vertieft und stärkt. Der neue, auf das Zuhause ausgerichtete und von der Kirche unterstützte Lehrplan muss mit größerer Kraft darauf hinwirken, dass unsere Religion in der Familie und im persönlichen Leben beachtet und ausgeübt wird. Wir wissen um die geistige Wirkung und die tiefe und anhaltende Bekehrung, die im häuslichen Rahmen erreicht werden können. Vor Jahren hat eine Studie gezeigt, dass bei jungen Männern und jungen Damen der Einfluss des Heiligen Geistes meistens mit dem persönlichen Schriftstudium und Gebet zu Hause einhergeht. Es ist unsere Absicht, die Erfahrung in der Kirche und zu Hause so miteinander ins Gleichgewicht zu bringen, dass Glaube und Geistigkeit stark zunehmen und die Bekehrung zum Vater im Himmel und zum Herrn Jesus Christus vertieft wird. In dem auf das Zuhause ausgerichteten und von der Kirche unterstützten Teil dieser Anpassung gibt es für jedes Mitglied und jede Familie Spielraum, Gebet erfüllt festzulegen, wie und wann sie umgesetzt wird. Auch wenn alle Familien sehr davon profitieren, wäre es beispielsweise abhängig von den Bedürfnissen vor Ort, aber auch durchaus angebracht für junge Alleinstehende, alleinerziehende Eltern, Familien, denen nicht alle der Kirche angehören, neue Mitglieder und anderen, außerhalb des regulären Gottesdienstes am Sonntag in Gruppen zusammenzukommen, um auf der Grundlage des Evangeliums gern beisammen zu sein und durch das gemeinsame Studium des auf das Zuhause ausgerichteten, von der Kirche unterstützten Leitfadens gestärkt zu werden. Dies kann informell von denen organisiert werden, die dies wünschen. In vielen Teilen der Welt bleiben die Mitglieder nach den regulären Sonntagsversammlungen im Gemeindehaus, um ihre Beziehungen untereinander zu pflegen. An dieser bekanntgegebenen Anpassung gibt es nichts, was gegen diesen wunderbaren und lohnenden Brauch spräche. Einige Gemeinden verschicken bereits unter der Woche eine informative E-Mail, Textnachricht oder Nachricht über die sozialen Medien, um den Mitgliedern bei der Vorbereitung auf den Sonntag zu helfen. Mit Blick auf diese Anpassung sprechen wir uns sehr für diese Form der Kommunikation aus. Diese Einladungen erinnern die Mitglieder an den Versammlungsablauf für die jeweilige Woche, auch das anstehende Unterrichtsthema, und fördern, dass sich zu Hause weiter über das Evangelium ausgetauscht wird. Darüber hinaus werden in den Erwachsenenversammlungen am Sonntag auch Hinweise dazu gegeben, wie man das Studium in der Kirche und zu Hause für die jeweilige Woche miteinander verknüpfen kann. Die Abendmahlsversammlung und die Unterrichtszeit werden gebeterfülltes Nachdenken erfordern, damit geistige Prioritäten gewiss Vorrang vor administrativen Fragen erhalten. So können beispielsweise Bekanntmachungen größtenteils über die Einladung unter der Woche oder in einem gedruckten Programm übermittelt werden. In der Abendmahlsversammlung soll es Anfangs- und Schlussgebet geben. Für die zweite Versammlung reicht jedoch ein Schlussgebet. Wie bereits erwähnt, gilt der neue Ablaufplan für den Sonntag erst ab Januar 2019. Das hat verschiedene Gründe. Die zwei wichtigsten sind zum einen, dass noch Zeit für den Versand des Leitfadens Komm und folge mir nach für den Einzelnen und die Familie benötigt wird, und zum anderen, den Pfarrpräsidenten und Bischöfen Zeit einzuräumen, die Versammlungspläne so zu gestalten, dass mehr Gemeinden sich früher am Tag versammeln können. Die Führer der Kirche haben sich um Offenbarung bemüht und sind im Laufe der letzten Jahre dahin geführt worden, die Abendmahlsversammlung aufzuwerten, den Sabbat heilig zu halten, sowie Eltern und alle Mitglieder zu ermuntern und dabei zu unterstützen, ihr Zuhause zu einer Quelle geistiger Kraft und vermehrten Glaubens zu machen, zu einem Ort der Freude und des Glücks. Was bedeuten diese Anpassungen für die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage? Wir sind überzeugt, dass die Mitglieder in außergewöhnlicher Weise davon profitieren werden. Der Sonntag kann ein Tag sein, an dem das Evangelium in der Kirche und zu Hause gelernt und gelehrt wird. Wenn der Einzelne und die Familie sich dem Familienrat, der Familienforschung, der Betreuung anderer, dem Dienen, der persönlichen Gottesverehrung und einer fröhlichen Zeit in der Familie widmen, wird der Sabbat wahrlich eine Wonne sein. Eine Familie aus Brasilien gehört einem Pfahl an, in dem der neue für die Verwendung zu Hause bestimmte Leitfaden Komm und folge mir nach erprobt wurde. Der Vater, Fernando, ein zurückgekehrter Missionar, und seine Frau Nancy haben 5 kleine Kinder. Er berichtet, als das Programm Komm und folge mir nach in unserem Pfahl vorgestellt wurde, war ich begeistert und dachte mir, dass das unser Schriftstudium zu Hause sehr verändern würde. Und so geschah es bei uns zu Hause tatsächlich. Und als Führungsbeamter konnte ich es auch in anderen Familien beobachten. Es hat uns tatsächlich geholfen, bei uns zu Hause über die Heiligen Schriften zu sprechen. Meine Frau und ich hatten ein tieferes Verständnis von dem Thema, mit dem wir uns befassten. Es half uns, unser Evangeliumswissen zu vergrößern und unseren Glauben und unser Zeugnis weiterzuentwickeln. Ich gebe mein Zeugnis, dass ich weiß, dass dies vom Herrn inspiriert wurde, damit das beständige und zielgerichtete Studium der Grundsätze und Lehren in den Heiligen Schriften den Familien in einer Welt, die immer mehr gefallen ist, größeren Glauben, ein stärkeres Zeugnis und mehr Licht bringt. Empfehlen überall in der Welt, die den für die Verwendung zu Hause bestimmten Leitfaden Komm und folge mir nach erprobt haben, hat er sehr positiven Anklang gefunden. Viele haben berichtet, dass sie die Heiligen Schriften nun nicht mehr lediglich lesen, sondern tatsächlich studieren. Der Gesamteindruck war auch, dass der Glaube gefördert wurde und die Wirkung auf die Gemeinde ganz wunderbar war. Das Ziel dieser Anpassung besteht in einer tiefen und anhaltenden Bekehrung der Erwachsenen und der heranwachsenden Generation. Auf Seite 1 des Leitfadens für den Einzelnen und die Familie wird aufgezeigt, das Ziel hinter allem Lernen und Lehren im Evangelium ist es, unsere Bekehrung zu vertiefen und uns dabei zu helfen, mehr wie Jesus Christus zu werden. Das bedeutet, dass wir auf Christus vertrauen, der unser Herz verändern kann. Dazu trägt bei, dass das weit über den Klassenraum hinausreicht und im Herzen und im Zuhause des Einzelnen stattfindet. Das Evangelium zu verstehen und zu leben, erfordert beständige, tägliche Anstrengung. Wahre Bekehrung erfordert den Einfluss des Heiligen Geistes. Das wichtigste Ziel und der höchste Segen tiefer und anhaltender Bekehrung bestehen darin, dass man würdig die Bündnisse und Verordnungen des durch Bündnisse vorgezeichneten Wegs empfängt. Wir gehen davon aus, dass sie sich miteinander beraten und um Offenbarung bemühen werden, wie diese Anpassung umzusetzen sind, ohne über das Ziel hinauszuschauen oder zu versuchen, einzelnen Mitgliedern oder Familien Vorschriften zu machen. Es werden in Kürze weitere Informationen veröffentlicht, darunter auch ein Schreiben der ersten Präsidentschaft mit Anlage. Ich bezeuge Ihnen, dass in den Beratungen des Rates der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel im Tempel und nachdem unser geliebter Prophet den Herrn um Offenbarung dazu angefleht hat, ob diese Anpassungen in die Tat umgesetzt werden sollen, wir alle eine machtvolle Bestätigung empfangen haben. Russell M. Nelson ist unser lebender Präsident und Prophet. Die heutigen Bekanntmachungen werden denjenigen, die sie begeistert annehmen und sich um Führung durch den Heiligen Geist bemühen, große Segnungen bescheren. Wir werden unserem Vater im Himmel und unserem Herrn und der Retter Jesus Christus näher kommen, dessen zuverlässiger Zeuge ich bin. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In 1981 unternahmen mein Vater, 2 gute Freunde und ich eine Abenteuertour in Alaska. Wir hatten vor, auf einem abgelegenen See zu landen und zu einem wunderschönen Hochland aufzusteigen. Um weniger tragen zu müssen, packten wir unsere Vorräte in Kisten, überzogen sie mit Schaumstoff und befestigten langes farbiges Flatterband daran. Über dem Zielort warfen wir die Kisten dann aus dem Fenster unseres Buschflugzeugs. Dort angelangt, suchten wir fieberhaft nach den Kisten, konnten aber zu unserer Enttäuschung keine einzige finden. Irgendwann erspähten wir dann doch eine. Sie enthielt einen kleinen Gaskocher, eine Abdeckplane, Süßigkeiten und ein paar Packungen Fertigzubereitung für Nudeln mit Hacksoße. Nur das Fleisch fehlte. Wir hatten keine Möglichkeit, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen und laut Plan sollten wir erst eine Woche später abgeholt werden. Aus diesem Erlebnis habe ich 2 wertvolle Erkenntnisse gezogen. Erstens soll man sein Essen nicht aus dem Fenster werfen. Und zweitens, manchmal müssen wir Schwieriges meistern. Wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, fragen wir uns häufig als erstes, warum ich? Die Frage nach dem Warum schafft die Schwierigkeiten, aber nicht aus der Welt. Der Herr verlangt von uns, dass wir Herausforderungen bewältigen. Er erklärte, dass all dies uns Erfahrung bringen und uns zum Guten dienen wird. Manchmal fordert der Herr uns auf, etwas Schwieriges zu tun, und manchmal stehen wir aufgrund unserer eigenen Entscheidungsfreiheit oder der eines anderen vor Herausforderungen. Nephi erlebte beides. Als Lehi seine Söhne bat, zurückzukehren und die Platten von Laban zu holen, sagte er, siehe, deine Brüder murren und sagen, was ich von ihnen verlange, sei schwer. Aber siehe, nicht ich habe es von ihnen verlangt, sondern es ist ein Gebot des Herrn. Ein andermal wurde Nephis Entscheidungsfreiheit durch die seiner Brüder eingeschränkt. Sie legten Hand an mich, denn siehe, sie waren überaus wütend und sie banden mich mit Stricken, denn sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Im Gefängnis zu Liberty hatte Joseph Smith es schwer. Verzweifelt und ohne Hoffnung auf Befreiung rief er aus, »O Gott, wo bist du?« Bestimmt haben auch wir uns schon einmal wie Joseph Smith gefühlt. Jeder erlebt einmal Schwierigkeiten, etwa den Tod eines geliebten Menschen, eine Scheidung, ein Kind auf Abwägen, eine Krankheit, eine Glaubensprüfung, den Verlust eines Arbeitsplatzes oder ein anderes Erschwernis. Mein Innerstes änderte sich grundlegend, als ich hörte, was Elder Neil A. Maxwell vom Kollegium der 12 Apostel inmitten seines Kampfes gegen Leukämie sagte. Nämlich, ich sann intensiv nach, und da kamen mir diese 13 lehrreichen, tröstlichen Worte in den Sinn. Ich habe dir die Leukämie gegeben, damit du die Menschen authentisch unterweisen kannst. Dann beschrieb er, wie er durch diese Erfahrung mit Einsichten zu den großen Realitäten der Ewigkeit gesegnet wurde. Solche kleinen Einblicke in die Ewigkeit können uns helfen, die nächsten 100 Meter zu gehen, die vielleicht sehr schwierig sind. Damit wir mithilfe solcher Einblicke in die Ewigkeit schwierige Zeiten besser durchstehen und überwinden können, möchte ich zweierlei vorschlagen. Schwieriges meistern wir, wenn wir erstens anderen vergeben und zweitens uns dem Vater im Himmel hingeben. Denen zu vergeben, die unsere Schwierigkeiten vielleicht verursacht haben und sich mit dem Willen Gottes zu versöhnen, mag uns schwerfallen. Der Schmerz ist wohl am größten, wenn ein Angehöriger, ein Freund oder sogar man selbst an einem tiefgreifenden Problem schuld ist. Als junger Bischof lernte ich etwas über Vergebung, als mein Pfarrpräsident Bruce M. Cook folgende Begebenheit erzählte. Am Ende der 70er Jahre gründete ich zusammen mit einigen Partnern ein Unternehmen. Obwohl wir nichts Rechtswidriges machten, führten Fehlentscheidungen verbunden mit der damals schwierigen wirtschaftlichen Lage zum Geschäftskonkurs. Einige Anleger reichten Klage ein, um ihre Verluste erstattet zu bekommen. Wie sich herausstellte, war ihr Anwalt in der Gemeinde, die ich mit meiner Familie besuchte, Ratgeber in der Bischofschaft. Es fiel mir sehr schwer, diesen Mann, der mich scheinbar ruinieren wollte, in seiner Aufgabe zu unterstützen. Ich entwickelte echte Feindseligkeit ihm gegenüber. In meinen Augen war er mein Feind. Nach 5 Jahren Rechtsstreit verloren wir alles, auch unser Haus. 2002 erfuhren meine Frau und ich, dass die Pfahlpräsidentschaft, in der ich Ratgeber war, neu gebildet werden sollte. Während eines Kurzurlaubs vor meiner Entlassung fragte meine Frau mich, wen ich als Ratgeber aussuchen würde, falls ich als neuer Präsident berufen werden sollte. Ich wollte nicht darüber reden, aber sie ließ nicht locker. Irgendwann kam mir ein Name in den Sinn. Dann nannte sie den Namen des Anwalts, der unserer Meinung nach der Hauptverantwortliche für all die Probleme gewesen war, die wir vor 20 Jahren gehabt hatten. Während sie sprach, bestätigte der Heilige Geist, dass er der andere Ratgeber sein sollte. Konnte ich diesem Mann vergeben? Als mich Elder David E. Sorensen als Pfahlpräsident berief, gab er mir eine Stunde Zeit, Ratgeber auszusuchen. Unter Tränen erklärte ich ihm, dass der Herr mir die Namen bereits offenbart hatte. Als ich den Namen des Mannes nannte, den ich als mein Feind betrachtet hatte, verschwanden der Zorn, die Feindseligkeit und der Hass, die ich ihm gegenüber gehegt hatte. In diesem Augenblick erfuhr ich von dem Frieden, der durch das Sühnopfer Christi mit Vergebung einhergeht. Mit anderen Worten, vergab mein Pfahlpräsident ihm freimütig wie damals Nephi. Ich kannte Präsident Cook und seine Ratgeber als zwei rechtschaffende Priestertumsführer, die einander schätzten. Ich beschloss, ihrem Beispiel zu folgen. Jahre zuvor hatte ich in unserer misslichen Lage in Alaska schnell erkannt, dass die Lösung nicht darin besteht, anderen die Schuld an unserer Situation zu geben, etwa dem Piloten, der unser Essen bei Dämmerlicht abwarf. Als wir körperlich erschöpft, hungrig und krank waren, während eines heftigen Sturms nur von einer Abdeckplane geschützt wurden, lernte ich, dass mit Gott nichts unmöglich ist. Ihr jungen Leute, Gott verlangt Schwieriges von euch. Ein 14-jähriges Mädchen nahm an Basketballturnieren teil. Sie träumte davon, wie ihre große Schwester in einer Highschool-Mannschaft zu spielen. Doch dann erfuhr sie, dass ihre Eltern dazu berufen worden waren, über eine Mission in Guatemala zu präsidieren. Nach ihrer Ankunft stellte sie fest, dass einige ihrer Unterrichtsfächer auf Spanisch gehalten werden sollten, was sie noch nicht beherrschte. An ihrer Schule gab es keine einzige Sportmannschaft für Mädchen. Sie wohnte in der 13. Etage in einem Gebäude mit strengen Sicherheitsvorkehrungen und durfte aus Sicherheitsgründen nicht alleine raus. Monatelang hörten ihre Eltern, wie sie sich jeden Abend in den Schlaf weinte. Es brach ihnen das Herz. Schließlich fassten sie den Entschluss, ihre Tochter nach Hause zu ihrer Großmutter und dort zur Highschool zu schicken. Als meine Frau das Zimmer unserer Tochter betrat, um ihr von unserer Entscheidung zu erzählen, sah sie sie im Gebet knien. Das Buch Mormon lag offen vor ihr auf dem Bett. Der Geist flüsterte meiner Frau zu, dass alles in Ordnung sein würde. Daraufhin verließ sie den Raum. Nie wieder hörten wir sie sich in Schlaf weinen. Mit Entschlossenheit und mit der Hilfe des Herrn stand sie diese 3 Jahre tapfer durch. Am Ende unserer Mission fragte ich sie, ob sie vorhabe, auf Mission zu gehen. Sie sagte, nein, Papa, das war ich schon. Das konnte ich ohne weiteres akzeptieren. Etwa 6 Monate später wurde ich jedoch nachts mit diesem Gedanken vom Geist geweckt. Ich habe deine Tochter auf Mission berufen. Meine Reaktion war, Vater im Himmel, sie hat doch schon so viel gegeben. Rasch wurde ich vom Heiligen Geist zurechtgewiesen und erkannte, dass der Herr dies von ihr verlangte. Bald darauf ging ich eines Mittags mit meiner Tochter essen. Ich saß ihr gegenüber und fragte sie, Genzi, weißt du, warum wir hier sind? Sie meinte, ja, Papa, du weißt, dass ich auf Mission gehen muss. Ich möchte zwar nicht, aber ich werde es tun. Weil sie sich dem Willen des Vaters im Himmel fügte, diente sie mit ganzem Herzen, aller Macht und ganzem Sinn und aller Kraft. Sie lehrte ihren Vater, wie man Schwieriges meistert. In seiner Andacht für Jugendliche in aller Welt trug Präsident Russell M. Nelson einige schwere Aufgaben an die jungen Leute heran. Er sagte, als Fünftes fordere ich euch auf, euch abzuheben und anders als die Welt zu sein. Der Herr möchte, dass ihr wie ein wahrer Jünger Jesu Christi aussieht, klingt und euch auch so verhaltet und kleidet. Das mag euch schwerfallen, doch ich weiß, dass ihr das könnt, und zwar mit Freude. Vergessen wir nicht, dass Menschen sind, damit sie Freude haben können. Bei allem, was Lehi erlebte, fand er immer noch Freude. Wissen Sie noch, wie Alma wegen der Menschen in Ammonia von Sorge bedrückt war? Der Engel sagte ihm, gesegnet bist du, Alma. Darum erhebe dein Haupt und freue dich, denn du bist treu gewesen im Halten der Gebote Gottes. Alma lernte einen wichtigen Grundsatz. Wenn wir die Gebote halten, können wir uns stets freuen. Vergessen wir nicht, dass es während der Kriege und Herausforderungen in den Tagen von Hauptmann Moroni niemals eine glücklichere Zeit unter dem Volk Nephi gab. Wir können und müssen trotz Schwierigkeiten Freude finden. Auch der Erretter hatte es schwer. Die Welt wird über ihn urteilen, er sei ein Nichts. Darum geißeln sie ihn und er erduldet es. Und sie schlagen ihn und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an und er erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Wegen seiner Liebe und Güte hat Jesus Christus das Sühnopfer erlitten. Darum sagt er zu jedem von uns, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Dank Jesus Christus können auch wir die Welt überwinden. Mögen wir, wenn wir Schwierigkeiten auf die Weise des Herrn begegnen, unser Haupt erheben und uns freuen. Bei dieser heiligen Gelegenheit, der Welt Zeugnis zu geben, verkünde ich, dass der Retter lebt und seine Kirche führt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als Eltern in Zion haben wir die heilige Pflicht, in unseren Kindern Begeisterung und Engagement für die Freude, das Licht und die Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi zu wecken. Zur Erziehung unserer Kinder gehört auch, dass wir zu Hause Traditionen einführen und in unseren Beziehungen innerhalb der Familie Kommunikations- und Verhaltensmuster entwickeln. Mit den Traditionen, die wir pflegen, wollen wir starke, unerschütterliche Eigenschaften der Güte in unseren Kindern verankern, die ihnen die Kraft schenken, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Seit vielen Jahren geht unsere Familie gern der jährlichen Tradition nach hoch in den Uinta Bergen im Nordosten Utahs zu campen. Dazu fahren wir immer rund 30 Kilometer über einen steinigen Feldweg, um zu einem wunderschönen grünen Tal mit gewaltigen Schluchtwänden zu gelangen, durch das ein Fluss mit kühlem, klarem Wasser fließt. In der Hoffnung, den Wert der Lehre und der Bräuche des Evangeliums im Herzen unserer Kinder und Enkelkinder zu bekräftigen, bitten Susan und ich jedes Jahr jeden unserer 6 Söhne und ihre Familie, eine kurze Botschaft zu einem Thema vorzubereiten, das ihrer Meinung nach einen wichtigen Baustein im Fundament eines auf Christus ausgerichteten Zuhauses bildet. An einem abgelegenen Ort versammeln wir uns dann zu einer Familienandacht und hören uns die Botschaften an. Dieses Jahr haben unsere Enkelkinder das Thema ihrer Botschaft auf Steine geschrieben und diese dann nebeneinander in die Erde eingegraben, um das sichere Fundament darzustellen, auf dem man ein glückliches Leben aufbaut. Alle 6 ihrer Botschaften hatten die unveränderliche, ewige Wahrheit gemeint, dass Jesus Christus der Eckstein dieses Fundaments ist. Jesaja drückt es wie folgt aus. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen harten und kostbaren Eckstein, ein festgegründetes Fundament. Jesus Christus ist dieser kostbare Eckstein im Fundament Zions. Er war es, der dem Propheten Joseph Smith offenbarte, darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Die Lektionen, die wir durch unsere Tradition zu Hause vermitteln, mögen klein und einfach sein, aber in der heutigen Welt immer wichtiger. Welche kleinen und einfachen Dinge können wir einführen, um im Leben unserer Kinder ein großes Werk zu verrichten? Präsident Russell M. Nelson hat kürzlich zu einer großen Versammlung in Toronto in Kanada gesprochen und Eltern eindringlich an ihre heilige Aufgabe erinnert, ihre Kinder zu unterweisen. Als eine der wesentlichen Aufgaben hob Präsident Nelson die Pflicht der Eltern hervor, ihre Kinder zu lehren, warum wir vom Abendmahl nehmen, was es bedeutet, im Bund geboren zu sein und wie wichtig es ist, sich auf den patriarchalischen Segen vorzubereiten und diesen zu erhalten. Außerdem forderte er die Eltern auf, dafür zu sorgen, dass die Familie gemeinsam in den Schriften liest. Unser geliebter Prophet legt uns ans Herz, unser Zuhause durch solche Bemühungen zu einem Schutzgebiet des Glaubens zu machen. Im Buch Mormon berichtet Enos von seiner tiefen Dankbarkeit für das Beispiel seines Vaters, der ihn in seiner Sprache und auch in der Zucht und Ermahnung des Herrn unterwiesen hatte. Tief bewegt rief Enos aus, und gesegnet sei der Name meines Gottes dafür. Ich schätze die kleinen und einfachen Traditionen sehr, die wir im Laufe unserer 35-jährigen Ehe zu Hause eingeführt haben. Viele unserer Traditionen sind unauffällig und doch bedeutsam. Hier nur ein paar Beispiele. Wenn ich an einem Abend nicht zu Hause war, wusste ich immer, dass unser ältester anwesender Sohn unaufgefordert die Verantwortung übernahm, mit der Familie in den Heiligen Schriften zu lesen und zu beten. Auch verlassen wir nie das Haus und beenden kein Telefonat, ohne einander zu sagen, dass wir uns lieb haben. Wir sind dafür gesegnet worden, dass wir uns regelmäßig Zeit genommen haben, persönliche Gespräche mit jedem unserer Söhne zu führen. Während eines Gesprächs fragte ich unseren Sohn, wie es um seinen Wunsch und seine Vorbereitung stehe, auf Mission zu gehen. Wir unterhielten uns eine Weile und hingen dann einen Moment still unseren Gedanken nach. Da lehnte sich mein Sohn nach vorn und fragte nachdenklich, Papa, erinnerst du dich noch an unsere ersten persönlichen Gespräche, als ich noch klein war? Ich antwortete ja. Naja, fuhr er fort, damals habe ich dir versprochen, dass ich auf Mission gehe. Und du hast mir versprochen, dass du und Mama auf Mission gehen werdet, wenn ihr älter seid. Wieder ein kurzes Schweigen. Habt ihr beide irgendein Problem, das euch davon abhält? Vielleicht kann ich ja helfen. Beständige, sinnvolle Familientraditionen, zu denen das Gebet, das Schriftstudium, der Familienabend und der Versammlungsbesuch zählen mögen, klein und einfach scheinen. schaffen jedoch eine Kultur der Liebe, des Respekts, der Einigkeit und der Geborgenheit. Durch den Geist, der mit diesen Bemühungen einhergeht, werden unsere Kinder vor den feurigen Pfeilen des Widersachers geschützt, denen sie in der weltlichen Kultur unserer Zeit ständig ausgesetzt sind. Das erinnert uns an den weisen Rat Helamans an seinen Sohn. Denkt daran, dass es auf den Fels unseres Erlösers ist und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehes hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist, und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Als ich vor vielen Jahren ein junger Bischof war, bat mich ein älterer Herr um ein Gespräch. Er erzählte mir, wie er sich als Jugendlicher von der Kirche und von den rechtschaffenen Traditionen seiner Eltern abgekehrt hatte. Er beschrieb ausführlich, welchen Kummer er später im Leben erfuhr, während er inmitten des kurzlichen Glücks der Welt vergeblich nach anhaltender Freude suchte. Nun, viel später im Leben erlebte er die sanften, manchmal hartnäckigen Einflüsterungen des Geistes Gottes, die ihn zu den Lektionen, Bräuchen, Gefühlen und der geistigen Sicherheit seiner Kindheit zurückführten. Er brachte seine Dankbarkeit für die Tradition seiner Eltern zum Ausdruck und erklärte, wenn auch mit anderen Worten wie einst Enos, gesegnet sei der Name meines Gottes dafür. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Rückkehr dieses guten Mannes zum Evangelium für viele typisch ist. Es kommt häufig vor, dass Kinder Gottes, die sich eine Zeit lang entfernen, später zu den Lehren und Bräuchen ihrer Jugend zurückkehren. In solch einem Moment wird uns deutlich, mit welcher Weisheit der Verfasser dieses Sprichworts Eltern ermahnte. Er zieht den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Alle Eltern erleben bei der Erziehung ihrer Kinder hin und wieder Enttäuschungen und sind auch nicht immer gleichermaßen entschlossen und stark. Wenn Eltern jedoch Glauben ausüben und ihre Kinder offen und liebevoll erziehen und ihr Bestes geben, sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen, erlangen sie mehr Hoffnung, dass der gesäte Samen bei ihren Kindern in Herz und Sinn Wurzeln schlagen wird. Mose wusste nur zu gut, wie entscheidend es ist, die Kinder beständig zu unterweisen. Er gab den Rat, du sollst diese Worte deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Wir knien mit unseren Kindern, wenn wir als Familie beten. Wir sorgen für sie, wenn wir uns um ein bedeutungsvolles Schriftstudium mit der Familie bemühen. Wir kümmern uns geduldig und liebevoll um sie, wenn wir gemeinsam den Familienabend abhalten. Und wenn wir uns auf Knien im persönlichen Gebet gen Himmel wenden, schütten wir um ihretwillen unser Herz aus. Ja, wir sehen uns sehr danach, dass der Samen, den wir sehen, tief in ihnen Wurzeln schlägt. Ich glaube, es geht weniger darum, ob unsere Kinder alles auf Anhieb verstehen, was wir sie gerade lehren, wenn wir beispielsweise mit ihnen den Heiligen Schriften lesen oder den Familienabend abhalten oder wenn sie die Aktivitäten der Jugendlichen besuchen oder mit uns an anderen Versammlungen in der Kirche teilnehmen. Es geht weniger darum, ob sie in solchen Momenten verstehen, was damit bezweckt werden soll. Vielmehr geht es darum, ob wir als Eltern genügend Glauben ausüben, um dem Rat des Herrn zu folgen und die vom Evangelium Jesu Christi inspirierten Erwartungen eifrig zu leben, zu lehren, einzuführen und zu verankern. Diese Bemühungen werden von unserem Glauben angetrieben. Unser Glaube daran, dass der in der Jugend gesäte Samen eines Tages Wurzeln schlägt und anfängt zu sprießen und zu wachsen. Worüber wir sprechen, was wir predigen, was wir lehren, das alles bestimmt, was unter uns geschehen wird. Durch sinnvolle Traditionen, die die Lehre Christi vermitteln, kann der Heilige Geist bezeugen, dass unsere Botschaft wahr ist und die Samen des Evangeliums nähren, die durch unsere beständige Bemühungen tief im Herzen unserer Kinder gesät wurden. Das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Hoch auf des Berges Höhen«, Nummer 4 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Ronald A. Resband und Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Nach den eben gehörten Botschaften von Präsident Nelson und Elder Cook lege auch ich Zeugnis dafür ab, dass der Rat der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel in Einigkeit und Verbundenheit zusammenarbeitet. Ich weiß, dass diese auf Offenbarung beruhenden Ankündigungen dem Sinn und Willen des Herrn entsprechen und den Einzelnen, die Familie und die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, über Generationen hinweg segnen und stärken werden. Vor einigen Jahren stellten eine meiner Töchter, die frisch verheiratet war, und ihr Mann, meiner Frau und mir, eine sehr gewichtige Frage. Ist es überhaupt noch sicher und weise, in unserer scheinbar schlechten, beängstigenden Welt Kinder zu bekommen? Über diese wichtige Frage sollten sich eine Mutter und ein Vater mit ihren geliebten, verheirateten Kindern natürlich Gedanken machen. Wir konnten ihnen die Furcht anhören und die Furcht in ihrem Herzen spüren. Wir antworteten ihnen überzeugt, ja, es ist mehr als okay. Wir sprachen über grundlegende Lehren des Evangeliums und über eigene, eindringliche Eingebungen und Erlebnisse. Furcht ist nichts Neues. Den Jüngern Jesu Christi machten im Dunkel der Nacht auf dem See Genezareth der Wirbelsturm und die Wellen Angst. Auch wir, seine heutigen Jünger, fürchten uns. Die jungen Erwachsenen fürchten sich davor, Verpflichtungen wie etwa eine Ehe einzugehen. Frisch Verheiratete wie unsere Kinder fürchten sich womöglich, in einer immer schlechter werdenden Welt Kinder zu bekommen. Missionare fürchten sich vor so einigem, insbesondere auf Fremde zuzugehen. Witwen fürchten sich, allein weiterzumachen. Jugendliche haben Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Schulanfänger fürchten sich vor dem ersten Schultag. Studenten haben Angst vor Prüfungsergebnissen. Wir haben Angst vorm Versagen, vor Zurückweisung, vor Enttäuschung und vor dem Unbekannten. Wir haben Angst vor Wirbelstürmen, Erdbeben und Bränden, die das Land verwüsten und uns die Lebensgrundlage nehmen. Wir haben Angst, nicht erwählt zu sein, und andererseits Angst, eben doch erwählt zu sein. Wir befürchten, nicht gut genug zu sein. Wir befürchten, der Herr hat womöglich keine Segnungen für uns. Wir haben Angst vor Veränderung, und unsere Befürchtungen können in Panik ausarten. Habe ich jemanden vergessen? Bereits vor Alters hat Furcht den Blickwinkel der Kinder Gottes eingeschränkt. Mir hat der Bericht über Elisha in 2. Könige schon immer gefallen. Der König von Syrien hatte eine Armee gesandt. Sie erreichte die Stadt in der Nacht und umstellte sie. Sie war darauf aus, den Propheten Elisha gefangen zu nehmen und zu töten. Dann lesen wir: Als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn: Wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Da sprach die Angst. Doch Elisha sagte: Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Aber damit nicht genug. Dann betete Elisha: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha, voll von feurigen Pferden und Wagen. Uns werden womöglich keine feurigen Pferde und Wagen geschickt, die unsere Furcht vertreiben und unsere Dämonen bezwingen. Aber eins ist ganz klar: Der Herr ist mit uns, gibt auf uns Acht und segnet uns, wie nur er es kann. Im Gebet können wir die Kraft und Offenbarung herabrufen, die wir brauchen, um unsere Gedanken auf Jesus Christus und sein Sühnopfer auszurichten. Der Herr wusste, dass wir uns zuweilen fürchten würden. So ist es mir schon ergangen und Ihnen auch. Deshalb lesen wir in den Heiligen Schriften immer wieder den Rat des Herrn: Seid guten Mutes und fürchtet euch nicht. Blickt in jedem Gedanken auf mich. Zweifelt nicht. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, kleine Herde. Mir gefällt, wie liebevoll kleine Herde klingt. In dieser Kirche sind wir nach dem Maßstab der Welt nur wenige und können vielleicht nicht viel bewirken, aber wenn wir unsere geistigen Augen öffnen, sind bei uns mehr als bei ihnen. Unser liebevoller Hirte Jesus Christus sagt dann weiter: Lasst Erde und Hölle sich gegen euch verbinden, denn wenn ihr auf meinem Felsen gebaut seid, können sie euch nicht überwältigen. Wie vertreibt man die Furcht? Der junge Diener stand direkt neben Elisha, einem Propheten Gottes. Auch uns gilt diese Verheißung. Wenn wir auf Präsident Russell M. Nelson hören, wenn wir seinen Rat annehmen, stehen wir an der Seite eines Propheten Gottes. Denken Sie an Joseph Smiths Worte. Und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies als letztes von allen das Zeugnis, das wir von ihm geben, dass er lebt. Jesus Christus lebt. Unsere Liebe zu ihm und seinem Evangelium vertreibt Furcht. Unser Wunsch, seinen Geist immer bei uns zu haben, verdrängt die Furcht und wir sehen das Erdenleben aus einer ewigen Perspektive. Präsident Nelson hat uns gewarnt, es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Der Herr hat im Zusammenhang mit der Geißel, die das Land bedecken und den Menschen das Herz verhärten würde, gesagt, meine Jünger werden an heiligen Stätten stehen und werden nicht wanken. Und dann gibt Gott uns diesen Rat. Beunruhigt euch nicht, denn wenn dies alles geschehen wird, könnt ihr wissen, dass die Verheißungen, die euch gemacht worden sind, in Erfüllung gehen werden. Stehen Sie an heiligen Stätten, seien Sie nicht beunruhigt und Verheißungen werden sich erfüllen. Betrachten wir in Hinblick auf unsere Ängste diese drei Punkte einmal näher. Erstens, stehen Sie an heiligen Stätten. Wenn wir an heiligen Stätten stehen, ein rechtschaffenes Zuhause, ein geweihtes Gemeindehaus, ein heiliger Tempel, spüren wir den Geist des Herrn. Wir finden Antworten auf Fragen, die uns umtreiben, oder den nötigen Frieden, sie auf sich beruhen zu lassen. Da sieht man den Heiligen Geist in Aktion. An diesen heiligen Stätten im Reich Gottes auf Erden bedarf es unserer Ehrfurcht, unseres Respekts anderen gegenüber, unserer besten Anstrengungen, das Evangelium zu leben und unserer Hoffnung, wenn wir unsere Ängste ablegen wollen und uns durch sein Sühnopfer um die heilende Macht Jesu Christi bemühen. An diesen heiligen Stätten Gottes und im Herzen seiner Kinder ist kein Platz für Angst. Warum? Der Grund ist Liebe. Gott liebt uns, immer, und wir lieben ihn. Unsere Liebe zu Gott wirkt aller Furcht entgegen, und seine Liebe ist an heiligen Stätten reichlich vorhanden. Denken Sie einmal darüber nach. Wenn wir unsere Verpflichtungen dem Herrn gegenüber nur halbherzig erfüllen, wenn wir von seinem Weg, der zum ewigen Leben führt, abweichen, wenn wir unsere Bedeutung in seiner göttlichen Vorsehung in Frage stellen oder anzweifeln, wenn wir zulassen, dass Furcht all ihren Begleitern die Tür öffnet, etwa Entmutigung, Ärger, Frustration, Enttäuschung, verlässt uns der Geist und wir stehen ohne den Herrn da. Wer weiß, wie das ist, dem ist klar, dass das kein schöner Zustand ist. Wenn wir hingegen an heiligen Stätten stehen, können wir Gottes Liebe spüren und vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Denn die nächste Verheißung lautet, beunruhigt euch nicht. Ganz gleich, wie viel Schlechtigkeit und Chaos es auf Erden geben mag, uns ist auf Grundlage unserer Treue gegenüber Jesus Christus der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, verheißen. Und wenn Christus in aller Macht und Herrlichkeit erscheint, enden alles Böse, alle Rebellion und alle Ungerechtigkeit. Vor langer Zeit prophezeite der Apostel Paulus hinsichtlich unserer Zeit. Er sagte dem jungen Timotheus, das aber sollst du wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, gottlos, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Denken Sie daran, bei uns sind auf beiden Seiten des Schleiers diejenigen, die den Herrn mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft lieben. Und das sind mehr als bei Ihnen. Wenn wir unser Vertrauen aktiv in den Herrn und seine Wege setzen, wenn wir uns in seinem Werk einbringen, fürchten wir die Tendenzen in der Welt nicht und lassen uns nicht von ihnen beunruhigen. Ich bitte Sie inständig, sich von weltlichen Einflüssen und Belastungen abzukehren und sich im Alltag um Geistigkeit zu bemühen. Lieben Sie, was der Herr liebt. Dazu gehören seine Gebote, sein heiliges Haus, unsere heiligen Bündnisse mit ihm, das Abendmahl am Sabbat, unsere Kommunikation beim Gebet und Sie werden nicht beunruhigt sein. Der letzte Punkt. Vertrauen Sie auf den Herrn und seine Verheißungen. Ich weiß, dass sich alle seine Verheißungen erfüllen werden. Ich weiß das so sicher, wie ich hier bei dieser heiligen Versammlung vor Ihnen stehe. Der Herr hat offenbart, denn diejenigen, die weise sind und die Wahrheit empfangen haben und sich den Heiligen Geist als ihren Führer genommen haben und sich nicht haben täuschen lassen, wahrlich, ich sage euch, sie werden nicht umgehauen und ins Feuer geworfen werden, sondern werden den Tag aushalten. Deshalb brauchen wir uns vom Aufruhr der heutigen Zeit, von denen im großen und geräumigen Gebäude, von denen, die über aufrichtiges Bemühen und hingebungsvollen Dienst für den Herrn Jesus Christus spotten, nicht beunruhigen lassen. Optimismus, Mut, ja sogar Nächstenliebe entströmen einem Herzen, das nicht von Sorgen und Aufruhr belastet ist. Präsident Nelson, der optimistisch ist, was die Zukunft angeht, hat uns ermahnt, wenn wir die geringste Hoffnung haben wollen, diese Unzahl von Stimmen und menschlichen Philosophien, die die Welt bekämpfen, zu prüfen, müssen wir lernen, Offenbarung zu empfangen. Damit wir persönliche Offenbarung empfangen, müssen wir an erster Stelle das Evangelium leben und andere und uns selbst zu Glaubenstreue und Geistigkeit anspornen. In meiner Jugend war unter anderem Spencer W. Kimball Prophet. In den ersten Jahren, seit ich als Apostel berufen wurde, hat mir seine erste Botschaft bei einer Generalkonferenz vom Oktober 1943 Frieden geschenkt. Seine Berufung war überwältigend für ihn. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Elder Kimball sagte damals, ich habe sehr viel und intensiv nachgedacht, gefastet und gebetet. Zwiespältige Gedanken drängten sich mir auf, Stimmen, die scheinbar sagten, du wirst diese Arbeit nicht schaffen. Du bist nicht würdig. Du bist nicht fähig. Doch schließlich kam mir immer der siegreiche Gedanke, du musst die dir zugewiesene Aufgabe erfüllen. Arbeite an dir, damit du fähig, würdig und qualifiziert bist. Dieser Kampf nahm kein Ende. Das einem reinen Herzen entspringende Zeugnis dieses Apostels, der später der 12. Präsident dieser mächtigen Kirche werden sollte, macht mir Mut. Er erkannte, dass er seine Ängste hinter sich lassen musste, um die ihm zugewiesene Aufgabe zu erfüllen, und dass er sich auf den Herrn verlassen musste, um die Kraft zu haben, an sich zu arbeiten und fähig, würdig und qualifiziert zu sein. Auch wir können das. Der Kampf wird kein Ende nehmen, aber wir stellen uns ihm mit dem Geist des Herrn. Wir sind nicht beunruhigt, denn wenn wir für den Herrn eintreten und für seine Grundsätze und seinen ewigen Plan, stehen wir auf heiligem Boden. Was ist nun mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn, die vor Jahren eine sehr ernste Frage stellten, die ihnen auf dem Herzen lag und der Furcht entsprang? Die beiden dachten ernsthaft über unser Gespräch an jenem Abend nach. Sie beteten und fasteten und kamen für sich zu einem Schluss. Glücklicherweise für sie und auch für uns als Großeltern sind sie mittlerweile mit 7 wundervollen Kindern gesegnet worden und gehen weiterhin mit Glauben und Liebe voran. Seien Sie guten Mutes, Brüder und Schwestern. Ja, wir leben in schweren, gefährlichen Zeiten, aber wenn wir auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg bleiben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich segne Sie, dass, wenn Sie dies tun, die Zeiten, in denen wir leben, oder die Sorgen, die Ihres Weges kommen, Sie nicht beunruhigen werden. Ich segne Sie, dass Sie sich dafür entscheiden, an heiligen Stätten zu stehen und nicht zu wanken. Ich segne Sie mit dem Glauben an die Verheißungen Jesu Christi und daran, dass er lebt, dass er auf uns Acht gibt, für uns sorgt und uns zur Seite steht. Im Namen unseres Herrn und Erretters, Jesus Christus. Amen.
Ein Seil ist ein Gebrauchsgegenstand, den wir alle kennen. Es besteht aus Strängen, aus Gewebe, Pflanzen, Draht oder anderem Material, die jeweils einzeln verdreht oder miteinander verflochten sind. Interessant ist, dass man Stoffe, die eigentlich ziemlich gewöhnlich sind, miteinander verweben kann, sodass sie außergewöhnlich stabil werden. So kann ein ausgezeichnetes Werkzeug entstehen, indem man gewöhnliche Materialien zweckmäßig miteinander verbindet und verflicht. Genau wie ein Seil durch viele miteinander verflochtene Stränge seine Stabilität erhält, ermöglicht das Evangelium Jesu Christi die beste Sicht auf Wahrheit und bietet die größten Segnungen, wenn wir die Ermahnung des Paulus beachten, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Ja, auch in ihm. Wichtig ist dabei, dass dieses unerlässliche Vereinen von Wahrheit auf den Herrn Jesus Christus gegründet und ausgerichtet ist, da er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Ich bete darum, dass der Heilige Geist jeden von uns erleuchtet, wenn wir überlegen, wie sich der Grundsatz, alles in Christus zu vereinen, in der Praxis so umsetzen lässt, dass wir sein wiederhergestelltes Evangelium in unserem Alltag lernen und leben. Wir leben in einer bemerkenswerten, von Offenbarung geprägten Zeit der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi. Die heute verkündeten historischen Veränderungen haben einen einzigen übergeordneten Zweck: den Glauben an den Vater im Himmel und seinen Plan sowie an seinen Sohn Jesus Christus und dessen Sühnopfer zu stärken. Es wurde nicht einfach das Versammlungsschema für den Sonntag verkürzt. Vielmehr haben wir als Einzelne und als Familien nun noch mehr Möglichkeiten und sind stärker verpflichtet, unsere Zeit darauf zu verwenden, den Sabbat zu Hause und in der Kirche zu einer Wonne zu machen. Letzten April wurde nicht bloß die Organisationsstruktur der Priestertumskollegien verändert. Vielmehr wurde eine edlere und heiligere Art, unsere Brüder und Schwestern zu betreuen, betont und bekräftigt. So wie die verflochtenen Stränge eines Seils ein hilfreiches und haltbares Werkzeug ergeben, sind all diese zusammenhängenden Handlungen Teil einer vereinten Bemühung, nämlich den Schwerpunkt, die Mittel und die Arbeit der wiederhergestellten Kirche des Erretters besser am Kern ihrer Mission auszurichten. Sie soll Gott bei seinem Werk helfen, die Errettung und Erhöhung seiner Kinder zustande zu bringen. Bitte richten Sie Ihr Augenmerk nicht in erster Linie auf die logistischen Aspekte dessen, was angekündigt wurde. Wir dürfen nicht zulassen, dass Details der Verfahrensweise die übergeordneten geistigen Gründe dafür vernebeln, dass diese Änderungen jetzt erfolgen. Es ist unser Wunsch, dass der Glaube an den Plan des Vaters und an die erlösende Mission des Erretters auf Erden zunehme und dass Gottes immerwährender Bund aufgerichtet werde. Unsere einzigen Ziele bestehen darin, die fortdauernde Bekehrung zum Herrn zu fördern und unseren Brüdern und Schwestern gegenüber noch liebevoller zu sein und ihnen noch besser zu dienen. Manchmal zerlegen und trennen wir Mitglieder der Kirche das Evangelium und setzen es um, indem wir lange Checklisten einzelner Themen und Aufgaben erstellen, die wir durcharbeiten oder erledigen müssen. Doch ein solches Vorgehen kann unter Umständen unser Verständnis und unsere Sicht einschränken. Wir müssen aufpassen, dass eine pharisäerhafte Fixierung auf Checklisten uns nicht davon ablenkt, dem Herrn näher zu kommen. Sinnhaftigkeit und Läuterung, Zufriedenheit und Freude, fortdauernde Bekehrung und Schutz sind die Folge, wenn man sein Herz Gott hingibt und sein Abbild in seinen Gesichtsausdruck aufnimmt. Aber man kann all dies nicht einfach dadurch bekommen, dass man alles Geistige, was zu tun ist, erledigt und abhakt. Vielmehr entspringt die Kraft des Evangeliums Christi, uns zu wandeln und zu segnen, daraus, dass Lehre, Grundsätze und praktische Ausübung des Evangeliums in ihrem Bezug zueinander erkannt und angewandt werden. Nur wenn wir alles in Christus vereinen, mit festem Blick auf ihn, können Evangeliumswahrheiten zusammenwirken und uns dadurch befähigen, so zu werden, wie Gott es möchte, und tapfer bis ans Ende auszuharren. Das Evangelium Jesu Christi ist wie ein prachtvoller Wandteppich, in dem Wahrheit zusammengehalten und miteinander verflochten ist. Wenn wir offenbarte Evangeliumswahrheiten lernen und miteinander verknüpfen, werden wir durch Augen, die den Einfluss des Herrn in unserem Leben sehen können, und Ohren, die seine Stimme hören können, mit wertvollen Einblicken und vermehrten geistigen Fähigkeiten gesegnet. Und der Grundsatz, alles in ihm, nämlich in Christus zu vereinen, kann uns dabei helfen, aus den üblichen Checklisten ein vereintes, gut eingebundenes und vollständiges Ganzes zu machen. Lassen Sie mich hierfür je ein Beispiel aus der Lehre und der Kirche anführen. Beispiel 1. Im vierten Glaubensartikel wird besonders gut veranschaulicht, wie man alles in Christus vereint. Wir glauben, dass die ersten Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums sind: erstens der Glaube an den Herrn Jesus Christus, zweitens die Umkehr, drittens die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung, viertens das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes. Wahrer Glaube ist einzig auf den Herrn Jesus Christus gerichtet, auf ihn als den göttlichen und einzig gezeugten Sohn des Vaters, sowie auf ihn und die erlösende Mission, die er erfüllt hat. Denn er hat den Zwecken des Gesetzes Genüge geleistet und er beansprucht alle, die Glauben an ihn haben. Und wer Glauben an ihn hat, wird an allem Guten festhalten. Darum tritt er für die Sache der Menschenkinder ein. Glauben an Christus ausüben bedeutet, Vertrauen zu haben und dieses in ihn als unseren Erretter zu setzen, in seinen Namen und in seine Verheißungen. Die erste und natürliche Folge davon, dass man sein Vertrauen in den Erretter setzt, besteht darin, dass man umkehrt und sich vom Bösen abwendet. Wenn wir Glauben einzig an den Herrn ausüben, wenden wir uns naturgemäß vorwärts, kommen zu ihm und verlassen uns auf ihn. Somit bedeutet Umkehr, auf den Erlöser zu vertrauen und uns darauf zu verlassen, dass er für uns tut, was wir nicht für uns selbst tun können. Jeder von uns muss sich ganz auf die Verdienste dessen verlassen, der mächtig ist zu erretten. Denn nur durch die Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias können wir neue Schöpfungen in Christus werden und schließlich in die Gegenwart Gottes zurückkehren und dort wohnen. Die heilige Handlung der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung erfordert, dass wir auf ihn vertrauen, uns auf ihn verlassen und ihm nachfolgen. Nephi hat verkündet: Ich weiß, wenn ihr dem Sohn mit voller Herzensabsicht nachfolgt und keine Heuchelei und keine Täuschung vor Gott verübt, sondern mit wirklichem Vorsatz und von euren Sünden umkehrt und dem Vater bezeugt, dass ihr willens seid, den Namen Christi auf euch zu nehmen durch die Taufe, ja, indem ihr eurem Herrn und eurem Erretter in das Wasser hinab nachfolgt, gemäß seinem Wort, siehe, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Ja, dann kommt die Taufe mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Die heilige Handlung des Händeauflegens zur Gabe des Heiligen Geistes erfordert, dass wir auf ihn vertrauen, uns auf ihn verlassen und ihm nachfolgen und in ihm und mit der Hilfe seines Heiligen Geistes vorwärts streben. Nephi hat erklärt: Und nun erkenne ich daraus, wenn ein Mensch nicht bis ans Ende ausharrt, indem er dem Beispiel des Sohnes des lebendigen Gottes nachfolgt, so kann er nicht errettet werden. Im vierten Glaubensartikel werden nicht lediglich die fundamentalen Grundsätze und Verordnungen des wiederhergestellten Evangeliums benannt. Vielmehr wird in dieser inspirierten Erklärung der Glaubensansichten alles in Christus vereint. Einzig auf ihn zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, ihm nachzufolgen und mit ihm und sogar in ihm vorwärts zu streben. Beispiel 2. Ich möchte nun beschreiben, inwiefern alle Programme und Initiativen der Kirche in Christus vereint sind. Es könnten viele weitere Beispiele genannt werden, ich werde jedoch nur ein paar ausgewählte anführen. 1978 wies Präsident Spencer W. Kimball die Mitglieder der Kirche an, die Stärke Zions in aller Welt aufzubauen. Er riet den Heiligen, in ihrem Heimatland zu bleiben und starke Pfähle aufzurichten, indem sie die Familie Gottes sammeln und in den Wegen des Herrn unterweisen. Weiter sagte er, dass mehr Tempel gebaut werden würden und verhieß den Heiligen, wo immer sie lebten, Segnungen. Als die Anzahl der Pfähle wuchs, stieg die Notwendigkeit, dass das Zuhause der Mitglieder ein Ort werde, wo sich die Familienmitglieder gerne aufhalten, wo sie ihr Leben bereichern und gegenseitige Liebe, Unterstützung, Wertschätzung und Ermutigung finden können. Infolgedessen wurden 1980 die Sonntagsversammlungen in einen dreistündigen Block zusammengelegt, um die Verantwortung des Einzelnen und der Familie, das Evangelium zu lernen, zu leben und zu lehren, erneut zu betonen. Diese Betonung der Familie und des Zuhauses wurde in der Proklamation zur Familie, die 1995 von Präsident Gordon B. Hinckley vorgestellt wurde, erneut bekräftigt. Im April 1998 kündigte Präsident Hinckley den Bau vieler weiterer kleiner Tempel an. Durch sie wurden die heiligen Handlungen im Haus des Herrn, dem Einzelnen und den Familien der Heiligen der letzten Tage in aller Welt näher gebracht. Diese vermehrten Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung in geistiger Hinsicht wurden 2001 mit der Einführung des ständigen Ausbildungsfonds um eine entsprechende Erweiterung der zeitlichen Eigenständigkeit ergänzt. Während seiner Amtszeit hat Präsident Thomas S. Monson die Heiligen wiederholt ermahnt, anderen zur Rettung zu eilen und hat betont, dass es eine der gottgegebenen Aufgaben der Kirche ist, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen. Um die zeitliche Vorbereitung noch weiter zu untermauern, wurde 2012 die Initiative zur Eigenständigkeitsförderung eingeführt. Im Laufe der letzten Jahre wurden wichtige Grundsätze dafür, wie man den Sabbat daheim und in der Kirche zu einer Wonne machen kann, betont und bekräftigt. Dadurch wurden wir auf das Versammlungsschema für den Sonntag, das in dieser Versammlung der Generalkonferenz bekannt gegeben wurde, vorbereitet. Und vor 6 Monaten wurden die Kollegien des melchisedekischen Priestertums gestärkt und besser mit den Hilfsorganisationen abgestimmt, um einen edleren und heiligeren Ansatz für die Betreuung zu verwirklichen. Brüder und Schwestern, in welcher Abfolge und wann diese Maßnahmen im Laufe vieler Jahrzehnte stattfanden, kann uns sicherlich helfen, ein vereintes und umfassendes Werk zu erkennen und nicht nur eine Reihe unabhängiger einzelner Initiativen. Gott hat ein Schema offenbart, wie der Einzelne und die Familie durch heilige Handlungen, Unterricht, Programme und Aktivitäten, bei denen die Familie im Mittelpunkt steht und die von der Kirche unterstützt werden, geistig Fortschritt machen können. Die Organisationen und Programme der Kirche sollen für den Einzelnen und die Familie ein Segen sein und dienen keinem Selbstzweck. Ich bete darum, dass wir das Werk des Herrn als ein großes, weltweites Werk erkennen mögen, das immer mehr auf das Zuhause ausgerichtet und von der Kirche unterstützt wird. Ich weiß und bezeuge, dass der Herr viel Großes und Wichtiges offenbart und noch offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Zu Beginn meiner Botschaft habe ich darauf hingewiesen, welche Stabilität entsteht, wenn einzelne Stränge eines Materials verdreht oder miteinander zu einem Seil verflochten werden. In diesem Sinne verheiße ich, wenn wir danach streben, in Christus alles zu vereinen, werden bei unserem Lernen und Leben des wiederhergestellten Evangeliums eine erweiterte Perspektive, mehr Sinnhaftigkeit und größere Kraft offenbar. Alle Möglichkeiten und Segnungen von ewiger Tragweite entspringen im Herrn Jesus Christus, sind seinetwegen möglich und haben Sinn, und sie bestehen dank ihm fort. Alma hat bezeugt, dass es keinen anderen Weg und kein anderes Mittel gibt, wodurch der Mensch errettet werden kann, als nur in und durch Christus. Siehe, er ist das Leben und das Licht der Welt. Ich verkünde Ihnen freudig mein Zeugnis von der Göttlichkeit und Realität des ewigen Vaters und seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Ich weiß, dass sie wirklich leben. In unserem Erretter finden wir Freude. Und in ihm erhalten wir die Zusicherung, Lass uns Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt erwarten. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir danken allen, die zu uns gesprochen haben, und bedanken uns auch für die schöne Musik an diesem heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Ich befolge Gottes Plan«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Kommt, Heilge, kommt«. Danach spricht Elder Adilson de Paula Pareja von den 70ern das Schlussgebet.
In neuzeitlicher Offenbarung wird Wahrheit wie folgt definiert: Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es war und wie es kommen wird. Dies ist eine perfekte Definition im Hinblick auf den Erlösungsplan und die Proklamation zur Familie. Wir leben in einer Zeit, in der eine Fülle an Informationen weithin verbreitet wird. Aber nicht alles davon ist wahr. Wir müssen bei unserer Suche nach Wahrheit und bei der Auswahl der Quellen, die wir dafür verwenden, mit Bedacht vorgehen. Wir dürfen weltliche Bekanntheit oder Autorität nicht als verlässliche Quelle für Wahrheit betrachten. Wir können uns nicht unbedacht auf Informationen oder Ratschläge von Prominenten aus der Unterhaltungsbranche, von bekannten Sportlern oder anonymen Quellen im Internet verlassen. Fachwissen auf einem Gebiet macht niemanden zu einem Fachmann für Wahrheit bei anderen Themen. Außerdem müssen wir bedenken, aus welchem Motiv die jeweiligen Informationen gegeben werden. Aus diesem Grund werden wir in den Heiligen Schriften vor Priesterlist gewarnt. Ist die Quelle anonym oder nicht bekannt, sind wahrscheinlich auch die Informationen fragwürdig. Die Entscheidungen, die wir treffen, sollen auf Informationen beruhen, die aus kompetenten Quellen stammen, die frei sind von eigennützigen Motiven. Wenn wir im Hinblick auf Religion nach Wahrheit suchen, verwenden wir am besten die Methoden, die für diese geistige Suche geeignet sind: das Gebet, das Zeugnis des Heiligen Geistes und das Studium der Heiligen Schriften und der Worte neuzeitlicher Propheten. Es macht mich jedes Mal traurig, wenn ich höre, dass jemand seine religiöse Überzeugung aufgrund weltlicher Lehren verloren hat. Manch einer, der einmal geistige Weitsicht besaß, leidet nun unter selbst auferlegter geistiger Blindheit. Um es mit Präsident Henry B. Eyrings Worten zu sagen: Ihr Problem liegt nicht in dem begründet, was Sie zu sehen vermeinen, sondern in dem, was Sie noch nicht sehen können. Wissenschaftliche Methoden führen uns zur sogenannten wissenschaftlichen Wahrheit. Aber die wissenschaftliche Wahrheit ist nicht alles. Wer nicht durch Studium und auch durch Glauben lernt, reduziert sein Verständnis der Wahrheit auf das, was auf wissenschaftlichem Wege bewiesen werden kann. Dies setzt seiner Suche nach Wahrheit künstlich Grenzen. Präsident James E. Faust hat gesagt: Wer getauft worden ist, bringt seine ewige Seele in Gefahr, wenn er sich sorglos nur der weltlichen Quelle des Lernens überlässt. Wir glauben, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage die Fülle des Evangeliums Jesu Christi besitzt, und dieses Evangelium ist nichts anderes als Wahrheit und ewige Erkenntnis. Wir finden wahre, anhaltende Freude, wenn wir die Wahrheit darüber, wer wir sind, welche Bedeutung das Erdenleben hat und was mit uns nach dem Tod geschieht, erkennen und entsprechend handeln. Diese Wahrheiten kann man nicht durch wissenschaftliche oder weltliche Methoden erfahren. Ich spreche nun über wiederhergestellte Wahrheiten des Evangeliums, die für die Lehre der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage grundlegend sind. Bitte denken Sie sorgfältig über diese Wahrheiten nach. Sie stellen vieles im Hinblick auf unsere Lehre und unsere Gebräuche klar. Vielleicht auch manches, was bis jetzt noch nicht verstanden wurde. Es gibt einen Gott, und er ist der liebevolle Vater des Geistes aller, die je gelebt haben und je leben werden. Das Geschlecht ist etwas Ewiges. Bevor wir auf Erden geboren wurden, haben wir alle als männliche oder weibliche Geister in der Gegenwart Gottes gelebt. Gerade hat der Tabernakelchor am Tempelplatz das Lied »Ich befolge Gottes Plan« gesungen. Es geht um den Plan, den Gott aufgestellt hat, damit alle seine Geistkinder auf ewig Fortschritt machen können. Dieser Plan ist für jeden von uns von entscheidender Bedeutung. Gemäß seinem Plan erschuf Gott diese Erde als den Ort, wo seine geliebten Geistkinder in die Sterblichkeit geboren werden, wodurch sie einen physischen Körper erhalten, sowie die Möglichkeit, ewig Fortschritt zu machen, indem sie gute Entscheidungen treffen. Damit die im irdischen Leben getroffenen Entscheidungen von Belang sind, muss man sich zwischen zwei widerstreitenden Kräften, Gut und Böse, entscheiden. Es muss also Gegensätze geben. Deshalb wurde es einem Widersacher, der wegen Auflehnung ausgestoßen wurde, gestattet, Gottes Kinder dazu zu verleiten, entgegen dem Plan Gottes zu handeln. Gottes Plan dient dem Zweck, seinen Kindern die Gelegenheit zu geben, sich für ewiges Leben zu entscheiden. Erreicht werden kann dies nur durch die Erfahrung des Erdenlebens und nach dem Tod die Weiterentwicklung in der Geisterwelt. Im Laufe des irdischen Lebens werden wir alle durch Sünde beschmutzt, wenn wir den bösen Versuchungen des Widersachers nachgeben. Und letztlich werden wir sterben. Wir nahmen diese Herausforderung an. Wir vertrauten auf die Zusicherung, dass Gott, unser Vater, einen Erretter bereiten werde, seinen einzig gezeugten Sohn, der uns durch eine allumfassende Auferstehung rettet, sodass wir nach dem Tod mit einem Körper weiterleben. Der Erretter vollbrachte außerdem ein Sühnopfer, um für alle den Preis dafür zu zahlen, dass sie zu den von ihm festgelegten Bedingungen von Sünde rein gemacht werden können. Zu diesen Bedingungen gehören Glaube an Christus, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und weitere heilige Handlungen, die durch Priestertumsvollmacht vollzogen werden. Gottes großer Plan des Glücklichseins bietet ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen ewiger Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, die wir durch das Sühnopfer Jesu Christi erlangen können. Dieser Plan ermöglicht es uns, auch in Christus eine neue Schöpfung zu werden. Ein liebevoller Gott streckt jedem Einzelnen von uns die Hand entgegen. Wir wissen, dass durch seine Liebe und dank des Sühnopfers seines einzig gezeugten Sohnes alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen seines Evangeliums befolgen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist zu Recht bekannt als die Kirche, in der die Familie im Mittelpunkt steht. Gemeinhin wird aber nicht verstanden, dass unser Augenmerk dabei mehr als nur die irdischen Beziehungen gerichtet ist. Ewige Beziehungen sind grundlegend für unsere Glaubenslehre. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Gemäß dem großen Plan unseres liebevollen Schöpfers soll seine wiederhergestellte Kirche den Kindern Gottes helfen, die Erhöhung im zelestialen Reich zu erlangen, eine himmlische Segnung, die nur durch die ewige Ehe zwischen einem Mann und einer Frau empfangen werden kann. Wir bekräftigen die Lehre des Herrn, dass das Geschlecht ein wesentliches Merkmal der individuellen, vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung ist und die Ehe zwischen Mann und Frau wesentlich für seinen ewigen Plan ist. Und schließlich ist Gottes Liebe so groß, dass er für alle seine Kinder, außer für die wenigen, die bewusst Söhne des Verderbens werden, eine herrliche Bestimmung vorgesehen hat. Alle seine Kinder schließt auch die Verstorbenen mit ein. In unseren Tempeln vollziehen wir für sie an Stellvertretern heilige Handlungen. Die Kirche Jesu Christi dient dem Zweck, Gottes Kinder für den höchsten Grad der Herrlichkeit, nämlich Erhöhung oder ewiges Leben, bereit zu machen. Für all jene, die dies nicht wünschen oder nicht würdig dafür sind, hat Gott andere, zwar geringere, aber dennoch reiche der Herrlichkeit vorgesehen. Wer diese ewigen Wahrheiten versteht, versteht auch, weshalb wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so denken, wie wir denken und so handeln, wie wir handeln. Jetzt nenne ich noch einige Anwendungen dieser ewigen Wahrheiten, die nur angesichts des Planes Gottes verstanden werden können. Erstens, wir achten die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Vielen ist bekannt, welch große Anstrengung die wiederhergestellte Kirche unternimmt, um in den Vereinigten Staaten und überall auf der Welt die Religionsfreiheit zu fördern. Damit verfolgen wir nicht nur unsere eigenen Interessen, sondern bemühen uns gemäß Gottes Plan darum, dass alle Kinder Gottes die Freiheit haben, sich selbst zu entscheiden. Zweitens, wir sind missionsorientiert. Manchmal werden wir gefragt, weshalb wir in so viele Länder Missionare schicken, auch unter die christliche Bevölkerung. Ebenso werden wir gefragt, weshalb wir viele Millionen Dollar für humanitäre Hilfe ausgeben und damit Menschen helfen, die nicht unserer Kirche angehören, und warum wir diese Hilfe nicht mit unseren missionarischen Bemühungen verknüpfen. Wir tun es, weil wir alle Menschen als Kinder Gottes, als unsere Brüder und Schwestern ansehen. Und wir wollen unseren Überfluss an geistigen und zeitlichen Segnungen mit jedem teilen. Drittens, das irdische Leben ist uns heilig. Unser Bekenntnis zum Plan Gottes erfordert, dass wir Abtreibung und Sterbehilfe ablehnen. Viertens, einige sind beunruhigt wegen mancher Standpunkte unserer Kirche zur Ehe und zu Kindern. Unser Wissen um den offenbarten Erlösungsplan Gottes erfordert von uns, dass wir uns gegen aktuelle gesellschaftliche und gesetzliche Bestrebungen stellen, sich von der traditionellen Ehe abzuwenden und Veränderungen herbeizuführen, die auf eine Verwirrung oder Neudefinition der Geschlechter abzielen und die Unterschiede zwischen Mann und Frau verwischen. Wir wissen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau sowie ihre jeweilige Identität und ihre jeweiligen Aufgaben unentbehrlich dafür sind, Gottes großen Plan zu verwirklichen. Fünftens, wir haben auch im Hinblick auf Kinder eine klare Vorstellung. Für uns ist es Teil von Gottes Plan, dass wir Kinder auf die Welt bringen und umsorgen. Es ist eine freudige und heilige Pflicht für alle, denen es möglich ist, daran teilzuhaben. Aus unserer Sicht sind unsere Kinder und unsere Nachkommenschaft unser größter Schatz auf Erden und im Himmel. Daher müssen wir Grundsätze und Gebräuche lehren und verteidigen, die die besten Voraussetzungen für die Entwicklung und das Glück der Kinder, aller Kinder, schaffen. Und schließlich sind wir geliebte Kinder eines himmlischen Vaters, der erklärt hat, dass Männlichkeit und Weiblichkeit, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und das Gebären und Umsorgen von Kindern in seinem großen Plan des Glücklichseins eine elementare Rolle spielen. Unser Standpunkt zu solchen Grundlagen verursacht häufig Widerstand gegen die Kirche. Das halten wir für unvermeidlich. Gegensätze und Widerstand sind Teil des Plans. Und den heftigsten Widerstand leistet der Satan, der Widersacher gegen das, was in Gottes Plan am wichtigsten ist. Er trachtet danach, Gottes Werk zu vernichten. Zu seinen vorrangigen Methoden gehören, den Erretter und seine göttliche Vollmacht zu diskreditieren, die Auswirkung des Sühnopfers Jesu Christi zu beseitigen, Menschen von der Umkehr abzuhalten, Offenbarung nachzuahmen und die Verantwortlichkeit des Einzelnen zu bestreiten. Außerdem will er für Verwirrung in Hinblick auf das Geschlecht sorgen, die Definition von Ehe verzerren und Menschen davon abhalten, Kinder zu bekommen. Insbesondere Eltern, die ihre Kinder in der Wahrheit erziehen werden. Das Werk des Herrn wird vorwärts gehen, ungeachtet des organisierten, unaufhörlichen Widerstands, auf den wir in unserem Bestreben, nach den Lehren der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu leben, stoßen. Denen, die angesichts dieses Widerstands ins Straucheln kommen, möchte ich diesen Rat geben. Denken Sie an die Umkehr, die uns durch die Macht des Sühnopfers Jesu Christi ermöglicht wird. Wie uns schon Elder Neil A. Maxwell eindringlich aufgefordert hat, zählen Sie nicht zu denen, die lieber die Kirche ändern wollen als sich selbst. Elder Jeffrey R. Holland hat eindringlich erklärt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie weitere Erkenntnisse erlangen. In dieser Kirche sticht das, was wir wissen, immer das aus, was wir nicht wissen. Üben Sie Glauben an den Herrn Jesus Christus aus. Das ist der erste Grundsatz des Evangeliums. Und zu guter Letzt, suchen Sie sich Hilfe. Die Führer in unserer Kirche haben Sie lieb und bemühen sich um geistige Führung, um Ihnen zu helfen. Wir stellen viel Material auf lds.org und weitere Hilfen für das Evangeliumsstudium zu Hause zur Verfügung. Und wir haben auch betreuende Brüder und Schwestern, die berufen sind, liebevolle Unterstützung zu leisten. Unser liebevoller Vater im Himmel möchte, dass seine Kinder die Freude erleben, die der Zweck unserer Erschaffung ist. Diese freudige Bestimmung ist ewiges Leben, das wir erlangen können, wenn wir auf dem Weg vorwärts streben, den unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson, oft als den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg bezeichnet. In seiner ersten Botschaft als Präsident der Kirche sagte er, bleiben Sie auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg. Wenn Sie sich verpflichten, dem Erretter nachzufolgen, indem Sie Bündnisse mit ihm eingehen und diese auch halten, öffnet sich Ihnen die Tür zu jeder geistigen Segnung und zu jedem Anrecht, die allen Männern, Frauen und Kindern überall offen stehen. Ich bezeuge feierlich, dass all das, worüber ich gesprochen habe, wahr ist und möglich gemacht wird durch die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi. Und dieser macht gemäß dem großen Plan Gottes, unseres ewigen Vaters, alles möglich. Im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
Vater im Himmel, wir danken dir, Vater, dass du so ein liebevoller Gott bist und dass du uns deinen Sohn gesandt hast, den Herrn Jesus Christus, um uns zu erlösen und zu retten. Wir sind so dankbar für den lebenden Propheten, für Präsident Nelson. Und wir danken dir für die vielen Offenbarungen, Vater, die du gesandt hast und die du auch weiterhin deinen Propheten senden wirst. Wir bitten dich um deinen Segen für Präsident Nelson und auch um deinen Segen für uns. Mögen wir dem Rat und den Anleitungen folgen, die wir von lebenden Propheten empfangen. Und mögen wir das genau tun und gehorsam. Vater, bitte segne uns, dass dein Heiliger Geist stets unser Begleiter sein möge. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.